ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte in diesem Podcast, in dem wir im Wesentlichen über militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg sprechen, ist der frühere NATO-General Erhard Bühler, auch heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Was haben wir uns für heute vorgenommen? Natürlich ein Blick auf die aktuelle Lage. Dann wird es mal wieder etwas politisch. Die Spitzenpolitiker, die in Sachsen, Thüringen und Brandenburg möglicherweise vor einer Koalition mit dem BSW von Sarah Wagenknecht stehen, haben einen gemeinsamen Artikel in der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, veröffentlicht. In dem geht es um militärische Hilfen für die Ukraine und um Diplomatie. Die Reaktion von wohlwollend bis heftige Kritik. Wir wollen uns mal anschauen, ist das tatsächlich ein Kotau, wie es ja auch gesagt wurde, vor dem BSW, um dessen Bedingungen für Koalitionen quasi zu erfüllen, beziehungsweise um ihm zumindest entgegenzukommen. Oder kann man das Geschriebene durchaus so stehen lassen und sagen, okay, haben Sie recht, die drei. Dann, vor ein paar Folgen haben wir noch ein bisschen vage davon gesprochen, was auf Deutschland an Ausgaben zukommen könnte, wenn die NATO mal ihre Forderung für die nächsten Jahre aufmacht. Jetzt gibt es dazu ein paar konkretere Dinge, dazu also mehr, und wir beantworten auch immer wieder Hörerfragen. Aufzeichnungszeit für diese Folge Mittwoch, 9. Oktober 2024, ist es jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Kleiner Hinweis noch, in der vergangenen Woche haben wir die Ereignisse im Nahen Osten thematisiert. Es gab dazu viele Reaktionen von Hörerinnen und Hörern aus verschiedensten Richtungen. Wir werden heute nicht darauf eingehen, weil wir hauptsächlich über die Ukraine reden in diesem Podcast, aber wir wollen auch nicht drüber weggehen. Wir sammeln und sortieren das noch ein bisschen, beschäftigen uns dann in einer der nächsten Folgen damit. Zur aktuellen Lage im Ukraine-Krieg, Herr Bühler. Wesentliche Veränderungen seit Freitag, also seit unserer letzten Folge, gibt's ja nicht wirklich.
Nein, das gibt's nicht wirklich. Also die Russen greifen nach wie vor mit großer Heftigkeit an. Entlang der Frontlinie in den bekannten Brennpunkten, die Ukraine verteidigt, verzögert in manchen Abschnitten. Das heißt, sie nimmt ihre Truppen zurück, um dem Druck auszuweichen. Parallel findet ein Kampf in der Tiefe statt, so nenne ich das. Also gegen Versorgungseinrichtungen der Russen. Und die Russen setzen ihren Drohnenkrieg zum Teil mit Raketen verstärkt, Marschflugkörpern gegen die Ukraine fort.
Dann lassen Sie uns auch heute mal kurz die brenzligen Frontabschnitte durchgehen und am besten wieder im Norden anfangen. Also in dem Gebiet in der russischen Region Kursk, das von der Ukraine besetzt ist.
Ja, ich will das mal einleitend mit ein paar Zitaten aus dem Bericht des ukrainischen Generalstabs unterstreichen, was ich gerade gesagt habe mit der hohen Intensität der Angriffe der Russen. 172 Angriffe pro Tag gestern, das sagt uns erstmal nicht viel, aber wenn man das vergleicht mit den Zahlen vor Monaten noch, dann waren die halb so stark, halb so groß. 82 Luftangriffe mit Kampfflugzeugen, 137 Gleitbomben, die in Frontnähe gegen Dörfer, gegen Städte und gegen Stellungen der ukrainischen Soldaten abgeworfen werden. Also diese Zahlen zeigen die Intensität. Von Nord nach Süd, Kursk, die Kämpfe dauern dort an. Die Ukraine hat sich aber dort festgesetzt und hält das Gelände mehr oder weniger, greift hier an, verteidigt dort. Die Lage ist da ziemlich unübersichtlich. Auf der russischen Seite ist es genauso. Es gibt Gegenangriffe, es gibt Verteidigungsstellungen, die sie halten. Deshalb sage ich, die Ukrainer haben sich festgesetzt und es wird den Russen schwerfallen, sie wie angekündigt aus dieser Region zu vertreiben. Die Kämpfe in Kharkiv dauern weiter an. Es scheint aber so zu sein, dass das nicht unbedingt ein großer Schwerpunkt der Russen ist. Das ist eher ein Nebenkriegsschauplatz im Augenblick. Das kann sich natürlich auch wieder ändern, aber im Augenblick sieht es so aus. Ganz im Gegensatz zu der Region Kupjansk und südlich davon, also dort, wo die Frontlinie nach Süden abknickt, dort stellt sich immer mehr heraus, dass die Russen versuchen, Kupjansk von Süden her zu umgehen, also Richtung Oskil, das ist der von Nord nach Süd verlaufende Fluss, dort vorzudringen. Und das kann natürlich auf weitere Sicht auch die Stadt Kupjansk, die seit mittlerweile 2 Jahren belagert ist, bedrohen. Toretsk, das ging jetzt auch durch die Medien. Allerdings war das, glaube ich, vor 2 Wochen schon so, dass sie in die Stadt eingedrungen sind. Es ist ein Keil praktisch vorangetrieben worden, der mitten in die Stadt, ins Zentrum der Stadt hineinreicht. Also da gibt es heftige Orts- und Häuserkämpfe in diesem Bereich. Wenn man weiter nach Süden geht, in den Bereich Pokrovsk, da muss man das im Zusammenhang sehen mit dem südlich gelegenen Wulida und dem Stausee Kurakove und der gleichnamigen Stadt. Hier sieht es so aus, dass bei Pokrovsk sich das Angriffstempo der Russen deutlich verlangsamt hat. Sie versuchen nicht frontal Richtung Pokrovsk anzugreifen, sondern von Südosten her die Stadt zu umgehen und vor allen Dingen die Front runter nach Wulida zu begradigen. Dazu ist es ihnen gelungen, bis zu dem Stausee von Kurakove vorzudringen. Und ich denke, das nächste Ziel wird dann die Stadt selbst sein, die so etwas südlich des Stausees liegt. Wenn man die Südfront anschaut, da springt ins Auge ein Angriff, der unmittelbar am Dnepro entlang nach Norden vorgetragen wird, also in der Region Saporischschja, von der sprechen wir jetzt. Das scheint ein Nebenstoß zu sein, den sie im Augenblick ausführen. Ich sehe keine größeren Truppenverbände noch, die in der Hinterhand sind. Die Ukrainer haben wohl Verstärkungen dort hingeschickt in diesen Bereich. Auch die Russen haben Reserven hingeführt. Aber es ist noch nicht absehbar, was sich aus diesem Angriff entwickeln wird.
Die vornehmlich Luftoperationen beider Seiten auf Ziele hinter der Frontlinie. Also ich sagte vornehmlich, meint, dass wir ja besonders bei der Ukraine natürlich auch auf Operationen schauen, die nicht mit Raketen, Marschflugkörpern oder Drohnen ausgeführt werden, also quasi am Boden gemacht wurden. Beginnen wir aber mal mit den Russen.
Also bei den Russen ist es so, die letzten Tage, dass wir das gleiche Muster sehen wie in den Vorwochen. Also Dutzende von Drohnen in der Nacht, vereinzelt Raketen und Marschflugkörper. Immer so einmal pro Woche ein Tag, in dem mehr Drohnen geschossen werden. Das war jetzt gerade der Fall. Ich glaube in der Nacht von Sonntag auf Montag, 80 Drohnen auf einmal. Ziele waren der Raum Kharkiv, Odessa, Kiew auch. Kiew zum 4. Mal jetzt im Oktober. Also Kiew ist wieder ein Ziel geworden, auch durch ballistische Raketen. Es hat ein militärisches Ziel getroffen, und zwar einen Flugplatz in der Region Dnipropetrovsk. In der Zentralukraine liegt das. Das ist ein moderner Flugplatz, der mutmaßlich zeitweise auch die F-16 beherbergt. Schäden wurden noch nicht gemeldet. Da muss man erst nochmal abwarten, was da noch an Meldungen kommt. Aber es ist nicht zum ersten Mal, dass dieser Flugplatz getroffen worden ist.
Es gab, weil wir bei den Russen sind, einen Vorfall, bei dem der durchaus starke Beachtung gefunden hat. Offenbar haben die eine eigene Drohne bewusst abgeschossen. Es soll sich dabei wohl um einen Prototypen einer neuartigen Drohne handeln, einen Nurflügler mit Tarnkappeneigenschaften. Was können Sie uns zu diesem Vorfall und zu dieser Drohne sagen?
Also das ist im Grunde genommen ein unbemanntes, großes Kampfflugzeug. Er hat 20 Meter Spannweite, also es ist groß. Sie sagten schon, nur Flügler, hat also kein Cockpit oder dergleichen, wird von einem Kampfflugzeug, einem bemannten Kampfflugzeug gelenkt. Das ist eine Su-57, das ist das modernste Kampfflugzeug, das die Russen haben. Es ist vom eigenen Führungsflugzeug der Su-57 abgeschossen worden im Raum westlich Bachmut. Diese Drohne hat Tarnkappeneigenschaften, wie Sie schon gesagt haben. Das heißt, von der Form her und auch von den Materialien her hat es einen nur geringen Abdruck, Fingerabdruck auf dem Radarschirm, kann also schwer entdeckt werden. Diese Kampfdrohne wird schon seit Jahren getestet, seit 5 Jahren. Es ist einer von wenigen Prototypen, den es überhaupt gibt. Es war auch nicht der erste Test in diesem Kampfeinsatz. Das haben wir schon mal gesehen im Jahr 2023. Also hier war es offensichtlich so, dass die Su-57 die Verbindung zu dieser Kampfdrohne verloren hat. Und dann hat die Besatzung der Su-57 den Befehl bekommen, die Drohne abzuschießen, damit sie nicht durch einen Absturz oder durch eine Notlandung in ukrainische Hände fällt. Also das, glaube ich, ist schon ein Fiasko für die russischen Entwickler. Denn da werden jetzt umfangreiche Nachbesserungen erforderlich sein, kann man spekulieren, die das ganze Rüstungsprogramm sehr verzögern werden.
Und letztlich sind die Trümmer ja auf ukrainischem Gebiet niedergegangen und man hat ja auch Meldungen lesen können und Berichte lesen können darüber, dass man nun angefangen hat, diese Trümmerteile zumindest auszuschlachten und zu schauen, was diese Drohne denn möglicherweise wirklich kann. Wir haben noch die Operationen der Ukrainer offen, die hinter der Frontlinie stattfinden.
Ja, genau. Und da haben wir eine ganze Reihe von Versorgungseinrichtungen, die getroffen worden sind. Das ist auf der Krim der Ölhafen von Feodosia. Das ist ein großes Munitionslager in der Region Bryansk, also im Norden der Ukraine. Ein Munitionslager in Sadovy, ein Raketenangriff auf die Region Donetsk. Das scheint ein Ausbildungsstützpunkt oder ein logistischer Stützpunkt gewesen zu sein. Dort ist eine Anzahl von russischen Soldaten ums Leben gekommen. Und das ist das Besondere, eben auch 6 Nordkoreaner. Sie erinnern sich, wir haben mal gesprochen über personelle Verstärkungen der Nordkoreaner. Und sie hatten mal angekündigt, dass sie Pioniere schicken wollen, auch zum Minenräumen. Ob das nun jetzt ein Vorkommando dieses Pionierkontingents war oder ob es Logistiker waren, die den Auftrag haben, die russischen Artilleriegranaten dort zu begleiten, das weiß man nicht oder beziehungsweise noch nicht. Da muss man auch erst noch mal abwarten. Und ein Betriebsstoffdepot bei Voronezh in Russland ist angegriffen worden. Das heißt, in der Zusammenfassung, dieser Kampf in der Tiefe geht weiter, um die Russen von ihrer Versorgung, Munition, Betriebsstoff abzuschneiden. Und das macht die Ukraine in den letzten Wochen sehr erfolgreich.
Und ohne jetzt jede einzelne Stelle der Front dazu nochmal abzuklopfen, Herr Bühler, oder jede anderweitige Operation, vielleicht können Sie mal heute quasi summarisch die Dinge benennen, die Sie auf jeder Seite derzeit als wesentliche Stärke sehen, beziehungsweise als wesentliche Schwäche. Vielleicht können wir hier auch mal bei den Russen beginnen, zunächst die Stärken.
Ja, aber das können wir nur summarisch machen, wie Sie schon sagen, denn das würde einen eigenen Podcast erfordern, glaube ich, wenn man das ins Detail runterbricht. Die Stärken der Russen liegt ohne Frage bei der Masse an Personal, das sie einsetzen, und des Materials. Sie haben trotz großer Verluste eine starke Überlegenheit, vor allen Dingen in den Abschnitten, in denen sie dann auch noch die Truppen konzentrieren. Wenn wir bei den Verlusten sind, muss ich sagen, ich habe mal die Verluststatistiken angesehen, die der britische Geheimdienst in dieser Woche herausgegeben hat, mal von Anfang des Krieges bis heute. Und da erreichen wir im September diesen Jahres 2024 einen absoluten Höchstwert mit 1271 Soldaten, die entweder gefallen oder verwundet worden sind, das heißt nicht mehr einsatzfähig sind. Diese Linie liegt deutlich über der Linie im Jahr 2022. Das war auch September, da hatten wir 354 im Jahr 2022 und 500 im Jahr 2023. Die Zahlen basieren zwar auf den Zahlen, die die Ukrainer auch veröffentlichen. Allerdings, wenn die Briten das weitergeben, dann muss man schon davon ausgehen, dass sie das auch so verifiziert haben, dass es zumindest als Anhalt Gültigkeit haben kann. Eine weitere Stärke der Russen ist sicher die Luftüberlegenheit bei Kampfflugzeugen, vor allen Dingen der Einsatz von Gleitbomben, die ja immer mehr auch als Artillerieersatz sozusagen hergenommen werden. Bei den Schwächen sehe ich die Reaktionsfähigkeit, auf unvorhergesehene Lagen zu reagieren. Das ist augenfällig, insbesondere im Bereich der Region Kursk. Der Mangel an operativen Reserven, das heißt, den Russen gelingt es, hier und da vorzustoßen, aber sie haben dann keine Reserven, um das auch ausnutzen zu können im Sinne eines Durchbruchs. Und dann die weitere Schwäche der Russen ist natürlich, sind die weiten Wege, die sie haben, um ihre Truppen zu versorgen. Sie operieren auf der äußeren Linie, den Begriff hatte ich schon mal verwendet, glaube ich. Das heißt, sie haben per se längere Wege als die Ukrainer. Und je weiter sie nach Westen auch vorstoßen, desto schwieriger wird es natürlich, die Truppe dort zu versorgen. Die Stärken der Ukrainer, ja, wo sehe ich die? Wenn ich das rüstungstechnisch betrachte, an der Innovativkraft, die sie entwickeln bei der Entwicklung neuer Fähigkeiten. Das ist insbesondere im Drohnensektor, aber auch im Raketensektor der Fall. Es ist ja nicht so, dass die ukrainische Rüstungsindustrie in irgendeiner Weise zerschlagen ist. Ganz im Gegenteil. Immer mehr wird die ukrainische Rüstungsindustrie zu einem Versorger der eigenen Streitkräfte. Den Russen ist es nicht gelungen, die Rüstungsindustrie zu zerschlagen. Sie ist zum Teil unterirdisch mit ihren Produktionsstätten eingesetzt. Also hier sehe ich deutliche Vorteile bei den Ukrainern und Schwächen auch bei den Russen. Ich sehe Stärken der Ukrainer in der operativen Führung der Verteidigung, was man ihnen am Anfang sicher nicht so zugetraut hätte. Zunehmend jetzt auch Stärken, was den Kampf in der Tiefe angeht, zunehmend auch Einheitlichkeit der Führung, das ich immer wieder beanstandet habe, sozusagen. Jetzt konzentriert man sich auf die Ziele, die operativ wichtig sind und die Russen brauchen, damit sie ihre eigenen Truppen an der Front versorgen können. Ja, und die Schwächen der Ukrainer, wenn Sie die auch gleich noch abfragen wollen, die Schwäche ist gleichzeitig die Stärke, nämlich die Abhängigkeit vom Westen. Wenn der Westen die Ukraine mit Waffen und Ausrüstung kontinuierlich nachhaltig versorgt, dann ist es eine Stärke, wenn es schleppend verläuft, wenn Pausen dazwischen sind, so wie Anfang des Jahres, dann wird es zur großen Schwäche der Ukraine. Hier muss man auch sagen, die ausbleibende Genehmigung, weitreichende Waffen auch grenzüberschreitend einzusetzen gegen militärisch operativ wichtige Ziele, ist auch eine Schwäche der Ukraine. Und die größte Schwäche liegt sicher im Personalsektor bei der Ukraine, nicht ganz ohne Verschulden der Politik dort. Man hat viel zu lange dieses Thema wie eine heiße Kartoffel behandelt und hat es nicht angepackt. Jetzt hat man es angepackt durch diese Neuordnung der Einberufung von wehrpflichtigen Soldaten, die Senkung des Alters von 27 Jahren auf 25 Jahren. Also 25-Jährige müssen jetzt zum Wehrdienst kommen. Das hat man erst sehr spät gemacht und an diesen Nichtentscheidungen krankt das System heute noch. Und dementsprechend groß sind die Klagen auch an der Front über mangelndes Personal.
Kurze Nachfrage. Sie sagten, Sie formulieren immer so vorsichtig, Sie sagten nicht ganz ohne Verschulden der Politik. Gibt es denn noch einen anderen? Also eigentlich ist doch die Politik in der Ukraine, die Regierungspolitik in der Ukraine, wer auch immer, ob nun Verteidigungsministerium oder selbst der Präsident oder das Parlament, die sind doch dafür verantwortlich. Oder gibt es noch weitere Verantwortliche?
Ja gut, das liegt natürlich auch bei der militärischen Führung, denke ich mal, dass sie sich nicht durchsetzen können, auch mit ihren Vorstellungen. Aber insgesamt ist es, da haben Sie schon recht, ist es ein Versagen der ukrainischen Politik, ganz ohne Frage.
Ich will das mit der Personalsituation vielleicht mal noch ein bisschen vertiefen. Es gab dieser Tage einen Artikel im Tagesspiegel, der sich speziell mit Desertationen aus der ukrainischen Armee beschäftigt hat. Aufgehängt das Ganze an einer Personalie, einem wohl sehr bekannten Soldaten, der öffentlich angekündigt hat, dass er untertauchen wird, was er dann wohl auch gemacht hat. Er hat Gründe genannt, Probleme, die wir auch schon oft tatsächlich als Probleme benannt haben. Sie haben diesen Artikel auch gelesen. Zunächst mal, was diesen konkreten Soldaten betrifft, was halten Sie denn von so einer Aktion?
Also vielleicht zum Artikel nochmal. Der Artikel ist geschrieben von einer ukrainischen Journalistin, Valeria Semenyuk, die jetzt für den Tagesspiegel arbeitet, nachdem sie vor dem Krieg geflüchtet ist nach Deutschland, nach Berlin. Die Artikel sind in der Regel gut recherchiert und dem Tagesspiegel gelingt es auch, solche Journalisten zu gewinnen, die tatsächlich gut vernetzt sind, auch in der Ukraine. Und das scheint sie auch zu sein, jedenfalls was die früheren Artikel angeht. Zur Sache, also 24-jähriger Soldat hatten Sie genannt, der ist bekannt, weil er einen Podcast betreibt über Armeethemen und ihn moderiert. Er hat das öffentlich angekündigt, dass er jetzt desertiert, dass er Fahnenflucht begeht. Und zwar aus Protest gegen diesen gerade angesprochenen Personalmangel an der Front. Und seither ist er verschwunden. Was halte ich davon? Ja, ich kann natürlich auch als ehemaliger Militär das nicht gutheißen, dass man Fahnenflucht begeht, gar keine Frage. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass dieser Akt jetzt auch eine Diskussion in der Ukraine verursacht hat, pro und contra natürlich. Einmal das Personalproblem als solches und zum Zweiten das Problem der Fahnenflucht.
In diesem Artikel gibt es auch Zahlen über Desertationen aus der ukrainischen Armee. Das ist möglicherweise ein bisschen unglücklich formuliert, weil man weiß am Ende nicht genau, was ist denn jetzt gemeint. Also da steht zum Beispiel die Zahl 43.000. Sind jetzt 43.000 Fälle nur in diesem Jahr aufgetreten oder 43.000 Fälle seit Anfang des Krieges? Aber nehmen wir mal die schwächere Variante, also seit Anfang des Krieges. Halten Sie diese Zahl für plausibel?
Ich muss sagen, mir ist es auch aufgefallen, im Jahr 2022 9.400, dann 23 schreibt sie 24.000 und seit Anfang 2024 sind es 43.000. Also man weiß tatsächlich nicht, bezieht sich das auf ein Jahr oder bezieht sich das auf den Gesamtzeitraum oder werden die Zahlen der Desertationen aufsummiert. Und da wäre der schlechteste Fall tatsächlich, dass im Jahr 24 alleine 43.000. Das scheint mir zu hoch zu sein, deshalb neige ich eher zu der ersten Variante. Also die Zahlen kann ich natürlich nicht überprüfen. Ich habe über die Dauer des Krieges auch den einen oder anderen Artikel gelesen, die das Problem schildern. Die Journalisten gibt ja auch keine Quelle an, sodass man da sicher wäre, ob die Zahl nun stimmt oder nicht. Aber wenn sie denn stimmt, 43.000 insgesamt in 3 Jahren, ja, da muss man sie ins Verhältnis setzen zu der 1 Million Soldaten, die die Ukraine mittlerweile unter Waffen hat. Die sind natürlich nicht alle an der Front, sondern höchstens ein Drittel, würde ich mal schätzen. Die Ukraine hat so lange Grenzen, dass sie auch dort Militär braucht. Die Ukraine braucht Militär, um die Drohnen abzuwehren, das heißt flächendeckend sind sie unterwegs mit ihren Pickups und auf denen Kanonen montiert sind. Wenn ich auf der anderen Seite die Jahrgangsstärken betrachte, von etwa 300.000 Frauen und Männer. Und wenn ich mal sage, bei den Deserteuren werden die meisten Männer sein, weil die Wehrpflicht sich ja nur auf die Männer bezieht, dann sind das schon, dann ist das schon eine große Zahl, die der Ukraine sicher Sorge macht.
In dem Artikel wird das ja auch ins Verhältnis gesetzt. Dann wird gesagt, das ist jetzt in Anführungszeichen nur ein 25. der ukrainischen Armee. Aber das ist ja auch eine größere Kleinstadt. Und Herr Bühler, Sie können das sicher auch mal ein bisschen militärisch beziffern und sagen, also beispielsweise, wie viele Truppenteile, mal fiktiv hochgerechnet, der Ukraine damit eigentlich fehlen.
Ja, das sind, wenn ich das jetzt so überschlägig berechne, das sind 8 bis 10 Brigaden, die dort der Ukraine verloren gehen durch dieses Problem der Fahnenflucht.
Wie kriegt man denn solche Zahlen mit dem immer wieder postulierten Durchhaltewillen der Ukraine zusammen? Also die Gründe für die Desertationen, die werden sicher vielfältig sein und manche wird sicher, auch wenn er einen Monat Heimaturlaub bekäme, nicht wieder zurück an die Front gehen wollen.
Also Fahnenflucht hat es immer schon gegeben und es wäre naiv zu glauben, dass es in der Ukraine trotz dem großen Durchhaltewillen der Bevölkerung insgesamt und auch des Militärs anders wäre. Also es gibt eben Menschen, die physisch und psychisch nicht in der Lage sind, die Belastungen durchzustehen. Und ich denke, das kann man auch verstehen. Nur muss man halt eben von der Personalführung her die Menschen dann so einsetzen, wie sie auch gebraucht werden können. Wenn ich jemanden habe, von dem ich weiß, dass er das psychisch nicht durchsteht, dann muss er eben einen militärischen Dienstposten begleiten, in dem er nicht im Brennpunkt an der Front steht, sondern andere Aufgaben wahrnimmt. Und dieses weiß ich nicht, ob das so in der Ukraine konsequent durchgeführt wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man etliche dieser Deserteure eben auch anders verwenden kann.
Die Zahlen, das hatten Sie gesagt, die sind ja über die Zeit deutlich gestiegen. Wenn man mal die mit der Lage an der Front zusammenbringt, vor allem mit den Fortschritten der Russen derzeit, können Sie nachvollziehen, dass da mancher außenstehende Beobachter starke Zweifel entwickelt, dass sich die Ukraine jemals wieder in eine stärkere Ausgangsposition für Verhandlungen oder Ähnliches bringen wird?
Ja, jetzt schlagen Sie aber einen großen Bogen. Aber sicher, nachvollziehen kann ich das schon, dass der eine oder andere das so meint. Ich denke aber, dass der operative Ansatz, den die Ukraine jetzt verfolgt, ein anderer ist, als er vorher war. Wenn man an die Verteidigung von Bachmut denkt oder von Avdijewka. Jetzt ist es deutlich zu sehen, dass man die Kräfte schonen will, dass man sie zurücknimmt von der Front, dass man dem Druck ausweicht und eben weitreichende Waffen verwendet, um den Russen die Grundlage für ihren Kampf an der Front zu nehmen. Das ist ja das, was ich gebetsmühlenhaft immer sage. Also das ist ein operatives Konzept, das auch den Kampf an der Front nicht vermeiden kann. Das will ich damit nicht sagen. Aber man sucht nicht die Entscheidung an der Front, sondern die Entscheidung wird durch den Kampf in der Tiefe versucht zu erreichen.
Und ich will mal noch schnell einen kleinen Blick voraus anschließen. Es war ja viel vom sogenannten Siegesplan von Präsident Zelensky die Rede. Hier und da ist was durchgesickert oder auch nur vermutet worden. In den nächsten Tagen, da wollte Zelensky diesen Plan im sogenannten Rammstein-Format den Unterstützern der Ukraine vorstellen. Und eigentlich wollte ich Sie fragen, Herr Bühler, wenn man all die Meldungen mal zusammennimmt und versucht, da ein bisschen Ordnung und Struktur reinzukriegen, wie Ihre Erwartung ist denn an dieses Treffen, aber ich würde mir das mal verkneifen, weil das Treffen findet da gar nicht so statt wie geplant.
Präsident Biden hat gestern Abend schon absagen müssen und zurzeit wird versucht, dass man diesen Termin verschiebt auf nächste Woche. Am 17. und 18. ist ein Verteidigungsministertreffen ohnehin geplant. Und offenbar will man diesen Termin oder diesen Timeslot nutzen für das Rammstein-Format auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs.
Okay. Dann das dazu, zur aktuellen Lage und zu ein paar aktuellen Meldungen. Kommen wir zum nächsten Thema. Der Artikel der Herren Kretschmer, Woidke und Vogt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 4. Oktober. Überschrift des Artikels: Keine Freiheit ohne Sicherheit. Das ist in relativ wenigen Zeilen ein Ritt durch viele Jahrzehnte Geschichte, angefangen beim Kalten Krieg, Aufstand von 1953 in der DDR, über Mauerfall, Wiedervereinigung hin zu Ukraine-Krieg und geplante US-amerikanische Raketenstationierung in Deutschland. Herr Bühler, Sie werden das sicherlich auch mit anderen Augen gelesen haben als ich, aber mein Eindruck war, ich meine, dass da wirklich zwar wichtige Kernsätze drinstehen, ganz egal, ob man die jetzt richtig oder falsch findet, aber eigentlich flutscht einen der Text so ziemlich durch die Finger, ist nicht wirklich greifbar, lässt viele Interpretationsspielräume und manches erscheint mir zumindest auch widersprüchlich. Was meinen Sie?
Ja, ich glaube, da müssen wir uns erstmal den Artikel ein bisschen ansehen, denn nicht jeder unserer Hörer liest die FAZ. Viele haben vielleicht die Reaktion auf den Artikel gelesen oder gehört. Also schauen wir uns erstmal an, was tatsächlich geschrieben worden ist. Und Sie haben recht, der Artikel ist gemessen an der Thematik relativ kurz, prägnant geschrieben. Also ein Drittel einer Zeitungsseite, würde ich mal schätzen, vier Spalten. Er nimmt in der Tat Bezug auf die Freiheitsliebe der Ostdeutschen bereits beim brutal niedergeschlagenen Aufstand 1953 gegen die SED-Diktatur und die Rote Armee der Sowjetunion und Bezug auf die friedliche Revolution vor 35 Jahren, also 1989. Die Folgerung ist, dass, Zitat, die Freiheit unseres Landes in einem sicheren Europa von überragender Bedeutung ist und bleibt. Das sind so Kernsätze, wie Sie es nennen, die ich auch so sehe. Und weiter, Zitat, mit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands hat die Verteidigung der Freiheit eine neue Aktualität bekommen. Dann weiter, Zitat, bereits 2014 begann auf Befehl von Wladimir Putin die Verletzung der Souveränität der Ukraine. Ja, das ist so. Nicht erst 2022 begann es, sondern bereits 2014. Es wird dann der Angriff 2022, drei Jahre brutale Kampfhandlungen und die Flucht von Millionen von Ukrainern, Zehntausenden toten Zivilisten und Tausenden von entführten Kindern, sowie zigtausende von gefallenen Soldaten auf beiden Seiten beklagt. Und das ist richtig so und auch richtig beschrieben. Kernsatz, was die drei Herren wollen, ist, Zitat, wir wollen, dass das Leid der Menschen durch diesen Krieg ein Ende hat und setzen uns für einen Waffenstillstand und Verhandlungen unter Wahrung der Charta der Vereinten Nationen und im Geiste des Budapester Memorandums zwischen der Ukraine und Russland ein, um ein weiteres Blutvergießen und Zerstörungen zu vermeiden, Zitat Ende. Ja, wer will das nicht? Da gibt es keine Interpretationsspielräume oder Widersprüchlichkeiten, so wie Sie das sehen. Das heißt, was Sie da sagen, Selbstbestimmung der Völker, territoriale Integrität, Gewaltverbot, Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Und wenn Sie die eigene Lage beschreiben, dann sagen Sie, Zitat, um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, braucht es eine starke und geschlossene Allianz. Und weiter, Deutschland und die EU haben diesen Weg noch zu unentschlossen verfolgt. Je breiter die internationale Allianz aufgestellt ist, desto größer wird der Druck. Zitat Ende. Ja, das ist so. Wir brauchen eine starke und geschlossene Allianz. Gleichzeitig wird es im zweiten Absatz etwas schwammig. Auf wen soll der Druck ausgeübt werden? Und weiter, Zitat, es geht darum, einen Waffenstillstand zu erreichen und der Ukraine belastbare Sicherheitsgarantien zu bieten. Ja, das sehe ich auch so. Aber wie das zu erreichen ist, das bleibt offen. Sicherheitsgarantien will die Ukraine selbst. Aber wer soll sie wie und in welcher Organisation leisten? Wir wollen ja die Festlegungen des Budapester Moratoriums nicht wiederholen. Es sollen ja belastbare Sicherheitsgarantien sein. Also hier wird das Papier noch schwammiger. Das trifft auch zu auf das nächste Zitat, das ich hier bringe aus diesem Artikel. Unsere wirtschaftliche Stärke kann dabei ebenso ein Hebel sein. Ja, was heißt das? Heißt das wirtschaftliche Sanktionen? Heißt das, dass wirtschaftliche Sanktionen auch gut geheißen werden? Da habe ich schon andere Stimmen gehört. Deutschland, heißt es weiter, ist unverbrüchlich Teil der Europäischen Union, der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Mitglied der NATO und OSZE. Zitat Ende. Ja, das ist auch in meinen Augen so, natürlich. Und spätestens an diesem Punkt wundere ich mich, warum Frau Wagenknecht hier Beifall klatscht. Sie hat gesagt, der Artikel wäre ein kluger und differenzierter Beitrag, lobt sie. Allein dieser Satz steht aber diametral zu öffentlich geäußerten Aussagen des BSW. Frau Wagenknechts Absicht ist ja seit langem die Auflösung der NATO, also genau der Organisation, die unsere Sicherheit garantiert. Weiter im Text, Zitat, es reicht nicht, das eigene Glück zu managen. Wir müssen uns verteidigungsfähig aufstellen. Das geht wie auch in der Zeit des Kalten Krieges nur aus der Position der Stärke heraus. Das ist eine starke Aussage, die ich natürlich unterstütze, wenngleich ich die Umsetzungsrealität solcher politischen Aussagen nach meinen Erfahrungen der letzten Jahre doch mit sehr viel Skepsis betrachte, aber da kommen wir sicher später nochmal da drauf. Aber was man sicher sagen kann, auch diese Aussage steht diametral gegen alle öffentlich bekannten Aussagen des BSW. Was die Stationierung von US-Flugabwehr und Mittelstreckenwaffen in Deutschland angeht, sagen uns die Verfasser, dass dies besser erklärt und breiter diskutiert hätte werden müssen. Das sehe ich genauso. Haben wir ja auch hier im Podcast besprochen. Aber gleichzeitig bleibt das Papier die Antwort schuldig, ob die Stationierung auch in den Augen der Verfasser gut und zielführend für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes ist. Insofern bleibt es auch hier schwammig. Und ich bin gleich zu Ende, Herr Deisinger. Der letzte Kernsatz lautet: Nur die regelbasierte internationale Ordnung garantiert die Freiheit. Keine Freiheit ohne Sicherheit, steht ja schon im Titel. Wer mag diesen Sätzen widersprechen? Also das sind im Grunde genommen die Zitate, die wesentlichen Zitate aus diesem Papier, das sind die Fakten. Und erst wenn man diese Fakten kennen, dann können wir zu einer ehrlichen Interpretation des Artikels kommen.
Zu den Reaktionen will ich nachher noch kommen. Gibt es natürlich nicht nur Reaktionen von Frau Wagenknecht, aber nochmal weiter vorne. Die Tatsache, dass diese drei, also Vogt, Woidke, Kretschmer, einen gemeinsamen Text veröffentlicht haben, das liegt, denke ich, ja auf der Hand, ist sicher darin begründet, dass alle drei vor sicher schwierigen Koalitionsverhandlungen stehen, sicher in allen drei Fällen mit dem BSW. Und das hat ja im Vorfeld so einiges an Bedingungen gestellt in Bezug auf Positionierung zum Ukraine-Krieg und zur angedachten Raketenstationierung 2026 im Westen der Republik. Der Artikel ist ja letztlich dann doch nicht in erster Linie eine Botschaft an die Leserinnen und Leser der FAZ, sondern eine Botschaft an das BSW. Und Frau Wagenknecht, das haben Sie zitiert, hat ja auch reagiert. Wie lautet denn für Ihre Begriffe diese Botschaft an das BSW? Was lesen Sie denn heraus?
Also jetzt sind wir ja bei der Interpretation. Der Artikel enthält viele Kernaussagen, denen viele zustimmen können, auch ich, am allerwenigsten aber die Vertreter des BSW. Also insofern sehe ich da Kernaussagen, die die Vertreter des BSW überzeugen sollen und nicht den Positionen des BSW entgegenkommen. Aber der Artikel hat eben auch Schwächen, wie ich gerade versucht habe rüberzubringen, weil er eben in wichtigen Fragen der politischen Diskussion schwammig bleibt und keine Lösungsmöglichkeiten anbietet. Und hier setzt die Kritik der Opposition im Bund an und das ist, glaube ich, auch richtig so. Also Beispiel hatte ich genannt, die Sicherheitsgarantien, die Verteidigungsfähigkeit oder ganz konkret die Stationierung von Flugabwehr- und Mittelstreckenwaffen der Amerikaner. Zweitens, und das gilt für die Verfasser ebenso wie das BSW, das sie lobt, Die grundsätzliche Frage, wie man zu Waffenstillstandsverhandlungen kommen kann und gleichzeitig die eigentlich postulierten Prinzipien der UN-Charta einhalten kann, bleibt angesichts der auch in den letzten Tagen wiederholten Aussage, dass man zu Gesprächen nicht bereit sei, völlig offen. Also nehmen wir das Beispiel, dass unser Bundeskanzler mit Putin telefonieren wollte, das brüsk abgelehnt worden ist. Also Verhandlungen kann man nur mit jemandem führen, der dazu bereit ist. Und drittens fehlt in diesem Artikel das Wort Waffenlieferungen im Speziellen. Und der Wille aus unserem eigenen Sicherheitsinteresse heraus, die Ukraine zu unterstützen im Allgemeinen, völlig. Gerade das sollte auch unverbrüchlicher Bestandteil unserer Strategie sein, wenn wir denn eine haben.
Mit Botschaft an das BSW meinte ich zum Beispiel so eine Variante, dass man möglicherweise mit diesem Artikel gesagt hat, okay, wir stellen euch mal eine Leiter hin, auf der ihr dann sozusagen von euren Forderungen, die ihr im Landtagswahlkampf, in den Landtagswahlkämpfen gemacht habt, auch wieder ein bisschen runtertreten könnt. So könnte ich eine Botschaft verstehen in dieses Artikels. Aber vielleicht können wir auch nochmal zwei Sätze zu den Bedingungen, zu den Forderungen des BSW in Sachen Militär und Krieg und Frieden sagen und zu den Reaktionen darauf. Finden Sie denn die jeweils angemessen? Also in dem Sinn, also kann man machen, auch wenn ich nicht derselben Meinung bin?
Also wir beide wissen ja, es geht nicht immer nur um die eigene Meinung. In der Demokratie gibt es viele unterschiedliche Auffassungen und die Mehrheit setzt sie schließlich durch. Das darf uns aber nicht daran hindern, eine eigene reflektierte Auffassung zu haben und die auch zu äußern. Sie wissen, dass ich parteipolitische Diskussionen in diesem Podcast nicht mag und auch vermeiden will. Nun haben Sie, fragen Sie da. Also will ich der Antwort nicht ausweichen. Wer die Westbindung unseres Landes und die Integration in die NATO und damit die Sicherheit unseres Landes in Frage stellt, hat meine Unterstützung grundsätzlich nicht.
Auch wenn Sie keine Parteipolitik im Podcast sozusagen kommentieren wollen oder machen wollen, völlig verständlich, aber Sie kennen mich ja, ich muss ja dennoch noch mal nachhaken. Und zwar will ich mal bewusst eine Gegenposition einnehmen zu dem, was wir vielfach in den Wahlkämpfen und danach gehört haben. Eine Gegenposition zu den vielen, vielen Äußerungen, die alle in die Richtung gingen, Militär, Außenpolitik, das ist alles keine Ländersache. Das hat im Wahlkampf nichts zu suchen, kümmert euch um Dinge, die ihr entscheiden könnt, also ihr, BSW, verarscht im Grunde genommen die Wähler. Ist sowas nicht letztlich eine wirklich dumme Entgegnung, also eine dumme Position? Also sollten wir nicht froh sein, wenn zum Beispiel in Familien über den Ukraine-Krieg gesprochen und diskutiert wird, über die Raketenstationierung. Die haben dazu auch nicht wirklich was zu entscheiden, aber es ist doch gut, wenn sie reden. Gehört so ein Thema nicht auf möglichst viele Tische und erst recht dorthin dann, wo politische Entscheidungsträger zusammensitzen?
Also ich weiß jetzt nicht, wer dies in dieser überspitzten Form, wie Sie es gerade gemacht haben, gesagt haben soll. Natürlich haben Landespolitiker auch das Recht, sich über allgemeinpolitische Fragen wie die Außen- und Verteidigungspolitik zu äußern, zumal sie auch häufig als Parteipolitiker in führenden Gremien ihrer jeweiligen Partei eingebunden sind. Es ist richtig, verfassungsrechtlich ist die Außen- und Verteidigungspolitik Angelegenheit des Bundes. Jetzt sind wir beim formaljuristischen. Aber auch da gibt es Mitwirkung des Bundesrates, auch der Länderkammer. Politisch und verfassungsrechtlich gibt es deshalb aus meiner Sicht keinen Grund, Landespolitiker von diesen Diskussionen auszuschließen. Die Kritik macht sich aber fest an Äußerungen von BSW-Politikern, auch von Frau Wagenknecht selbst. Die BSW-Wähler hätten bei ihrer Stimmabgabe für Frieden und gegen Krieg abgestimmt. Das war immer der erste Satz in ihren Interviews, die sie in verschiedenen Medien gegeben hat. Das war eine vorbereitete Argumentationslinie. Aber genau das ist ja nach den Wahlanalysen, die ich gesehen habe an den beiden Wahltagen, nicht richtig. Also die Frage nach Frieden und Krieg ist ganz nachrangig genannt worden von den Wählern und Wählerinnen, die unmittelbar nach der Wahl befragt worden sind.
Naja, das BSW hat ja auch nicht über 50% bekommen. Also vielleicht deckt sich diese Prozentzahl genau mit den Wählern des BSW.
Naja, nochmal, ich will ja damit sagen, dass diese Angst vor Krieg, die ja verständlich ist, die wir ja in vielen Bereichen der Bevölkerung sehen, dass die gezielt instrumentalisiert wird für politische Zwecke, für Wahlkampfzwecke und für die Argumentation auch jetzt innerhalb der Regierungsbildung.
Nun gab es natürlich verschiedene Reaktionen auf diesen Text. Sarah Wagenknecht hatten Sie schon zitiert, die hat ihn klug und differenziert genannt. Und am anderen Ende der Reaktionsskala da stehen, das könnte man sich ja ebenso gleich ahnen, Leute wie Agnes Strack-Zimmermann, sie spricht da von einem rückgratlosen Kotau und davon, dass man das Gefühl habe, dass die freiheitlichen Werte unseres Landes für ein bisschen Machterhalt auf dem Ramsch-Tisch verscherbelt würden. So hat sie es geschrieben. Lassen Sie mich mal von beiden Seiten fragen, Herr Bühler. Finden Sie denn Dinge in dem Text, die Sie für klug halten? Finden Sie die Stellen, an denen Woltke, Kretschmer und Vogt freiheitliche Werte verscherbeln andererseits?
Also zur ersten Frage. Es stehen viele Dinge in dem Text, die richtig sind. Das sagte ich ja eingangs schon bei meiner länglichen Beschreibung des Textes. Es werden Bewertungen des Krieges vorgenommen, die auch andere so vornehmen und die ich selbst auch teile. Zur zweiten Frage, freiheitliche Werte verscherbeln, nein, das sehe ich da nicht.
Okay. Dann zum Abschluss, wenn Sie, Herr Bühler, müssen Sie auch noch fragen, wenn Sie vor der Aufgabe stünden, in Ihrem Bundesland eine einigermaßen stabile Koalition hinzubekommen und wenn das hieße, dass das eben nur mit dem BSW ginge, wenn Sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten wollen, würden Sie ein solches Papier am Ende dann auch unterschreiben? Also ich meine, wenn ich jetzt Satz für Satz durchgehe, dann gibt es doch eigentlich keinen, auch eingeschlossen Ihre Bemerkung, die Sie am Anfang gemacht haben, eigentlich keinen, den Sie nicht auch schon mal so gesagt haben oder dem Sie nicht auch irgendwann schon mal zugestimmt hätten, wenn auch manchmal mit einem Aber versehen.
Ja, das kann man so sagen. Das Problem bei diesem Artikel ist für mich nicht, was da drin steht, sondern das, was man dort nicht findet. Vielleicht drücke ich es mal so aus, um Sie ein bisschen zu überzeugen. Nämlich, dass die Ukraine Waffen braucht, um ihre Freiheit zu verteidigen. Verteidigungsfähigkeit geht nicht ohne Stärke, wird richtigerweise gesagt. Aber das bezieht sich offenbar nur auf uns. Der Ukraine wird das nicht zugebilligt. Sicherheitsgarantien sind notwendig, ja. Aber wer soll sie geben? Andere Punkte sind zu schwammig formuliert. Beispiel ist dieser verklausulierte Hinweis auf Sanktionen oder dass sich die Verfasser um eine klare Positionierung hinsichtlich der Flugabwehr- und Mittelstreckenwaffen drücken, muss ich schon sagen. Und wegen dieser Lücken kann sich offenbar jeder heraussuchen, was er an diesem Text gut findet oder schlecht, ob er kritisiert werden muss oder gelobt werden muss. Und dazu kommt natürlich, und das ist der Kontext, die gemeinsame Lage der drei Herren, dass sie eine schwierige Regierungsbildung in ihren Bundesländern vor sich haben. Ich möchte diese Aufgabe, so wie Sie es angedeutet haben, nicht haben. Das ist wirklich eine schwierige politische Aufgabe.
Dann Punkt an dieser Stelle. Wir haben noch einen anderen kleinen Schwerpunkt. Vor kurzem ging es auch hier im Podcast ums Geld, um das Geld, das die Bundesrepublik für Verteidigung ausgibt. Aus Ihrer Sicht, Herr Bühler, zu wenig. In der mittelfristigen Planung ist da zwar deutlich mehr vorgesehen, aber es gibt bislang keinen, der auch nur ansatzweise sagen möchte, wie das bezahlt werden soll. Also bei den Summen, da konnte man ja schon schlucken. Verteidigungshaushalt, ich glaube, das waren sollen ein paar Jahren auf über 80 Milliarden Euro anwachsen. Derzeit sind es reichlich 50 Milliarden. Und noch ein Aber, und das hatten Sie auch erwähnt, bei diesen 80 Milliarden in ein paar Jahren ist noch gar nicht eingepreist, welche Mehrforderungen von NATO-Seite auf uns zukommen oder zukommen können. Wusste auch noch niemand. Obwohl, wenn ich das recht gelesen habe, stimmt das ja auch nicht ganz. Es gibt im Verteidigungsministerium offenbar sehr wohl Leute, die das schon ein paar Monate wissen. Vermutlich auch der Verteidigungsminister selbst. So, und das wächst nun sozusagen auch allmählich in die Öffentlichkeit. In der Welt konnte man einiges nachlesen. Ich habe keine Ahnung, was genau Sie schon wussten, Herr Bühner, aber da es ja nun in der Zeitung stand, können Sie sicher auch was dazu sagen. Also ich nehme an, dass Sie zumindest über die Höhe der Anforderungen, die da aus Brüssel gekommen sind, nicht verwundert waren.
Naja, als wir über den Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung gesprochen haben, der Haushalt liegt ja jetzt zur Beratung im Deutschen Bundestag. Da habe ich davon gesprochen, dass die künftigen Mehrbedarfe für die Bundeswehr, die durch die NATO-Planungen entstehen, noch gar nicht enthalten sein können, weil die Bedarfsermittlung noch gar nicht abgeschlossen war. Die Bedarfsermittlung geschieht ja gemeinsam. Die NATO hat sich entschieden auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs, dass die Nationen eine gemeinsame Streitkräfteplanung machen, damit vermieden wird, dass wir Lücken haben im Streitkräftedispositiv, dass wir in manchen Bereichen auch die notwendige Redundanz haben und so weiter und so fort. Also macht also sehr viel Sinn, das alles gemeinsam zu machen. Und ich habe das damals in dieser Sendung beziffert auf einen Mehrbedarf von 30%. Nun ist dem Journalisten Thorsten Junghold von der Welt gelungen, Einblick über den NATO-Gesamtbedarf zu bekommen. Und offensichtlich hat er auch ein Papier vorliegen, das die Planer des Verteidigungsministeriums geschrieben haben und die dort die Arbeit der NATO bewertet haben und was das für Deutschland bedeutet. Ich will nur ein Beispiel herausgreifen. Die NATO hat, wenn man das in der Gesamtheit sieht, 82 Kampftruppenbrigaden. Künftig sollen es 131 werden. Das heißt, die NATO selbst sagt, wir haben ein Fehl von 49 Brigaden, um den politischen Auftrag zu erfüllen, das Bündnisgebiet zu verteidigen. Das sind ca. 30%. Und das ist schon ein Riesenklotz, der da auf uns zukommt. Denn dieses Gesamtergebnis, das wird man in den nächsten Monaten in vielen Verhandlungsrunden nun auf die NATO-Nationen verteilen. Deutschland hat da 10% zu übernehmen, hat auch da kein Stimmrecht, sondern das wird von den anderen bestimmt, was Deutschland bekommt. Natürlich wird es vorher abgesprochen und durchverhandelt. Aber das Ergebnis wird erst um die nächste Bundestagswahl herum feststehen und dann wird es den Verteidigungsministern oder den Staats- und Regierungschefs zur Billigung vorgelegt.
Was kann man denn aus diesen Gesamtforderungen für die Bundeswehr genau ableiten, beziehungsweise für die Bundesrepublik? Also wie viel mehr Soldaten, wie viel mehr Truppenteile, wie viel mehr Waffen und Waffensysteme brauchen wir denn und bis wann?
Naja, diese 10%, Amerika übernimmt übrigens 45% nach dem Schlüssel, Deutschland 10% oder knapp 10% und Frankreich, Großbritannien zwischen 8% und 9%. Das geht, da hat man auf diesen Schlüssel hat man sich geeinigt nach Größe des Landes, nach Bevölkerungszahl, nach Wirtschaftskraft und so weiter. Also was bedeutet das für die Bundeswehr? Das bedeutet, dass wir 4 bis 5 Kampfbrigaden mehr brauchen für die Bundeswehr. Nehmen wir mal eine untere Grenze, lassen wir es mal bei 4 Brigaden. Ja, dann sind sie bei 20.000 Soldaten nur für die Kampfbrigaden. Dann brauchen sie aber auch Unterstützungskräfte für diese kämpfende Truppe. Sie brauchen auch Führungstruppen für sie. Sie brauchen gegebenenfalls einen zusätzlichen Divisionsstab. Also wir sprechen da sicher so um die 30.000 Soldaten. Und darin sind noch nicht enthalten die Forderungen für die Luftverteidigung. Das ist also ein Luftwaffenthema jetzt bei uns. Auch dort wird erheblich mehr getan werden müssen. Und da werden erhebliche Forderungen auf uns zukommen, die ich im Einzelnen noch nicht kenne, weil sie in dem Artikel nicht drinstehen, deshalb auch nicht darüber reden kann. Aber sie werden kommen. Wir wissen das.
Tut denn die Politik jetzt mal ganz allgemein gesprochen etwas, um zumindest in die Nähe dessen zu kommen, was da von der Bundeswehr erwartet wird? Ich meine, wenn ich unsere Gespräche dazu im Verlauf der vielen Podcast-Folgen gedanklich mal Revue passieren lasse, dann kann ich mir die Frage eigentlich auch selbst beantworten. Und zwar mit Nein. Oder?
Ja, genau. Also so würde ich das auch vorhersagen. Also wie bei der mittelfristigen Finanzplanung wird man dieses heiße Eisen jetzt nicht anfassen. Der Mehrbedarf ist ja auch noch nicht entschieden durch die Staats- und Regierungschefs. Aber ich muss es nochmal sagen, es wird so kommen. Da werden keine großen Abstriche gemacht werden können, denn zum ersten Mal sind reale Operationspläne zur Verteidigung des Bündnisgebietes jetzt Grundlage dieser NATO-Planungen. der Prozess der NATO-Streitkräfteplanung ist im Übrigen auch bei uns fest verankert in der nationalen Sicherheitsstrategie. Wir wollten das ja auch. Wir haben das ja auch vor Jahren gefordert und gefördert, dass wir die Streitkräfteplanung gemeinsam machen. Deshalb steht dort auch immer drin, die NATO-Fähigkeitsziele sind zu erfüllen. Also man darf gespannt sein, wie diese Diskussion dann im nächsten Jahr geführt wird, unmittelbar nach der Bundestagswahl.
In diesem Artikel wird auch der Bundesverteidigungsminister ziemlich stark kritisiert, Herr Bühler. War mit meinen Worten, Pistorius, der mahnt zwar immer wieder in der Öffentlichkeit, tut aber wenig, um tatsächlich politische Hebel in Bewegung zu setzen, um die von ihm benannten Defizite auszugleichen. Wird ihm da Unrecht getan oder nicht?
Also ich sehe das ein bisschen anders. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Klar ist, dass er seine Auffassung als Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt sehr eindeutig formuliert. Brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, alles wiederholen, was er dort in der Richtung gesagt hat. Auf der anderen Seite ist er halt auch in die Kabinettsdisziplin eingebunden und kann nicht so frei über das Thema sprechen, wie wir sprechen. Aber wenn man diese beiden Pole anschaut, dann muss ich sagen, Anerkennung, so hat noch kaum ein Minister, der mir bekannt ist, über die Bedarfe gesprochen, öffentlich gesprochen und vor allen Dingen auch vor der gefährlichen Sicherheitslage, in der wir in den nächsten Jahren auch stehen werden, dass er auch Daten genannt hat, bis wann die Bundeswehr so aufgestellt sein muss, dass sie diesen Abschreckungseffekt erzielen kann.
Ja, aber das ist ja die Kritik in dem Artikel. Er redet in der Öffentlichkeit, das haben Sie gerade quotiert, aber er tut nichts praktisch. Die Welt macht das konkret zum Beispiel, da geht es um diesen Mehrbedarf, um den das Verteidigungsministerium weiß, aber man hat dem Parlament bislang, wo ja über das Geld entschieden wird, nicht Bescheid gesagt. Man hat das nicht informiert. Ist das jetzt wieder nur, wie sage ich es, Journalistengeschrei, auch wenn Sie Geschrei natürlich nie verwendet haben, Herr Bühler, oder ist das doch was Kritikwürdiges?
Also ganz offen, das kann ich nicht sagen, inwieweit das Parlament bereits informiert ist. In der Regel wird der Verteidigungsausschuss über Zwischenschritte in der NATO-Planung unterrichtet. So kenne ich das aus meiner aktiven Dienstzeit, habe das ja auch selbst gemacht. Und deshalb kann ich jetzt da keine Kritik üben, weil ich tatsächlich nicht weiß, in welchem Umfang das Parlament, vertreten durch den Ausschuss, dort informiert worden ist.
Dann nochmal einen Schritt zurück. Wir hatten ja festgestellt am Anfang, dass man hier in Deutschland von der Politik ja nicht genügend tut. An wem und woran liegt es denn nun, dass das, was man in der NATO und in deutschen Sonntagsreden für notwendig hält, nicht macht?
Naja, bei der Regierung. Der Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung ist ja ein Regierungsentwurf, was den Haushalt angeht, und eine Entscheidung, was die mittelfristige Finanzplanung angeht. Der Ansatz, der dort da enthalten ist, den Verteidigungshaushalt jetzt in den nächsten 3 Jahren so zu lassen, wie er ist, so bei 50 plus Milliarden, um ihn dann sprunghaft auf 80 Milliarden zu erhöhen, das wird so nicht funktionieren. So geht keine Zeitenwende und so kann man auch Projekte nicht umsetzen in der Zeit zwischen heute und 2027. Spätestens Ende 2026 wird der Verteidigungshaushalt nur noch aus Betriebskosten bestehen und ein bisschen Infrastrukturinvestitionen, aber keine Investitionen mehr in die Bereiche Ausrüstung, Waffen, Munition. Und deshalb nochmal, so geht die Zeitenwende nicht, sondern wir haben eine Flaute in den nächsten Jahren, bis dann die Erhöhung des Verteidigungshaushaltes, wo auch immer die Mittel herkommen sollen, greifen kann.
Sie sehen es mir nach, wenn ich Sie löchere. Die Frage war, an wem liegt es denn? Sie sagen, an der Regierung. Der Minister Pistorius ist auch Mitglied der Regierung, den haben Sie aber von der Kritik ausgenommen. Also an wen liegt es denn?
Ja, nochmal, ich sagte doch gerade, es ist ein Regierungsentwurf, der von der Regierung insgesamt gebilligt worden ist und so dem Parlament vorgelegt worden ist. Und die Entscheidung zum mittelfristigen Finanzplan, da hat der Bundestag zunächst mal nichts zu sagen daran, das ist eine Entscheidung, die die Regierung getroffen hat. Nun sitze ich genauso wie Sie nicht bei Kabinettssitzungen dabei. Ich weiß nicht, was dort diskutiert worden ist und wie dort diskutiert worden ist. Deshalb sage ich, im Ergebnis ist es ein Regierungsentwurf und deshalb liegt die Verantwortung bei der Regierung.
Ich frage jetzt vielleicht mal ein bisschen böse, kann es sein, dass man von dem Bedrohungsszenario, das man für die Öffentlichkeit immer wieder an die Wand malt, also Stichwort in 5 Jahren können die Russen so weit sein, dass sie die NATO angreifen können, dass man an dieses Szenario selbst nicht glaubt?
Also dieses Szenario ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern das ist Ergebnis einer genauen Analyse, dass die Bundeswehr, das Ministerium, das Verteidigungsministerium, das Außenministerium, die Geheimdienste, das Kanzleramt gemacht hat. Und das, was öffentlich bekannt ist, ist dieser Satz, dass man in den nächsten 3 bis 5 Jahren bereit sein muss, um die Abschreckungsfähigkeit vollständig zu haben gegen einen möglicherweise vorgetragenen Angriff, wie auch immer er aussehen mag, Russlands. Und es wäre schlimm, wenn man dem verantwortlichen Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt und den verantwortlichen Offizieren und Beamten die Kompetenz abspricht, dort zu einem handlungsleitenden Ergebnis zu führen, ja, dann weiß ich nicht, wo wir dann hinkommen.
In meinem Kopf ist immer noch die Frage, woran es liegt, dass hier nicht so viel passiert. Liegt es vielleicht auch daran, dass man meint, dass man von diesem Szenario noch nicht die notwendige kritische Masse der Deutschen überzeugt hat? Also wenn man beispielsweise dann Sozialausgaben kürzen würde, um Geld für Rüstung zu haben, dann kann das ja sehr schnell nach hinten losgehen, wenn man die Wählerinnen und Wähler nicht an seiner Seite hat und nicht überzeugt hat.
Nein, ich glaube, daran liegt es nicht. Es gibt eine klare Mehrheit in der Bevölkerung, wenn man den Meinungsumfragen Glauben schenken darf, die der Auffassung ist, dass jetzt in die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr investiert werden muss. Die Mehrheit liegt deutlich über 50%. Das mag in der einen oder anderen Partei anders sein, der Ampel, also der Regierungskoalition. Und möglicherweise muss man dort Rücksichten nehmen, also die verantwortlichen Politiker in der Regierung. Das kann ich aber nicht sagen. Das ist aber für mich plausibel. Aber in welchem Umfang das eine Rolle spielt, das, da will ich gar nicht spekulieren.
Hm. Noch eine Variante, woran es liegen könnte, liegt es vielleicht nicht nur am Nicht-Glauben an so ein Szenario, liegt es vielleicht auch daran, dass dieses Szenario vom russischen Angriff auf die NATO letztlich vielleicht kein realistisches ist. Also ich meine, man muss das ja im Kopf auch erstmal zusammenkriegen. Auch Sie sagen uns ja hier im Podcast, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich Teile des russischen Waffenvorrates in nicht allzu ferner Zukunft erschöpft haben könnten in diesem Ukraine-Krieg. Und dann soll man daran glauben, dass sich Russland innerhalb von 3 bis 5 Jahren zum Angriff auf die NATO fit machen könnte?
Ja, nochmal, man muss den eigenen Fachleuten schon glauben. Nun sprechen wir über eine Analyse, die wir nicht vorliegen haben, weil sie naturgemäß geheim ist, bis auf die Passage, die in der Öffentlichkeit da verwendet wird. Man weiß also nicht, welches Szenario wird da zugrunde gelegt, welches Angriffsszenario oder welche Szenarien werden da gegeneinander abgewogen. Aber ich kann heute auch sagen, wenn Sie mir da vorhalten, dass ich da zu den Landstreitkräften was gesagt habe, dass dort das Material zur Neige geht, dann schaue ich mir die Seestreitkräfte an mit ihren weitreichenden Flugkörpern. Da ist so gut wie nichts zerstört. Die kleine Schwarzmeerflotte da ist im Vergleich zu den anderen großen Flotten der Nordflotte und der Pazifikflotte. Die Ostseeflotte nehme ich mal auch raus, aber im Vergleich zu diesen beiden Flotten zu vernachlässigen. Also die Fähigkeiten sind vorhanden, die strategischen Fähigkeiten der Russen auch bei den Luftstreitkräften sind auch mehr oder weniger unberührt. Also es gibt genügend Fähigkeiten, die Russland heute schon hat. Das zweite ist, dass sie von der Rüstungsindustrie deutlich schneller sind, trotz all ihrer Probleme, die sie haben, deutlich schneller sind, auch Neuproduktionen wieder aufzulegen von Kampfpanzern. Das tun sie ja auch jetzt gerade aktuell und im Jahr 1500 Kampfpanzer produzieren wollen. Wir werden sehen, ob ihnen das gelingt oder ob es nicht gelingt.
Vielleicht spielt ja auch die Art der Diskussion eine Rolle. Also, wissen Sie, wir hören ja so oft, dass Putin Bestrebungen hat, ein viel größeres Reich zu errichten, dass er sich noch viel mehr Staaten einverleiben möchte. Aber in der Regel bleibt es ja bei öffentlich ausgetragenen Debatten dann immer bei solchen Plattitüden. Also damit überzeugt man ja nicht wirklich Leute, die das nicht glauben, die das anders sehen. Man bleibt in der Regel dann handfeste, realistische Belege schuldig, dass es so ist, und hat auf diese Behauptung, die viele nicht überzeugen, halt immer nur eine Antwort oder zumindest oft eine Antwort: mehr Soldaten, mehr Waffen, mehr Geld für Rüstung, keinerlei politisch-diplomatische Perspektive.
Ja, so kritisch würde ich das nicht sehen. Aber nochmal, ein Stück weit Vertrauen in die Leute, die damit beauftragt sind, ist schon notwendig. Das gebe ich zu. Und wenn das Vertrauen von vornherein nicht da ist, dann werden sie auch mit den besten Fakten nicht überzeugen. Die Schwierigkeit ist eben, dass man solche Themen schwer in der Öffentlichkeit diskutieren kann, weil das natürlich weitergetragen wird und weil die Russen das auch nutzen können, diese Informationen. Weil die Informationen per se geheim sind, können sie da nicht bis ins letzte Detail gehen. Und von daher glaube ich, dass man sich bemühen muss, das zu erklären. Das machen wir ja, das tun wir ja in so vielen Podcast-Sendungen. Aber den Beweis auf den Tisch zu legen, so wie Sie es verlangen, das wird nicht möglich sein. Es wird immer auch eine Frage sein, wie rüste ich meine Streitkräfte, damit sie dem Bedrohungsszenar, das auf uns zukommt, gewachsen ist. Und dieses Bedrohungsszenar können Sie beschreiben anhand der Fähigkeiten, die Russland haben wird. Sie können das beschreiben anhand des Willens, den Russland ja heute schon hat, seine Streitkräfte einzusetzen. Aber Sie können nicht bis ins letzte Detail dort den Beweis antreten, warum brauche ich nun diese Rakete oder warum brauche ich dieses Waffensystem.
Aber man könnte ja die Art und Weise, in der man hier in Deutschland diskutiert, vielleicht mal ein bisschen ändern. Beispielsweise wäre ja schön, wenn sich diejenigen, die so vehement für weniger Militär sind, mal hinsetzen und sich auch mal Negativszenarien überlegen, was denn tatsächlich passieren könnte. Und andererseits wäre es vielleicht auch schön, wenn sich die Befürworter von mehr Militär, von weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine mal hinsetzen und Positiv-Szenarien durchsprechen, was passieren könnte, wenn man mehr, also so wie es ja Kretschmer, Beutke und Vogt formuliert hatten, wenn man mehr erkennbare Diplomatie zuließe. Wäre das was?
Also eine gute Idee. Ich weiß nicht, wer das aufnehmen kann. Aber ich sage Ihnen, gerade wenn ich die Diskussionen über Fähigkeiten bei der Bundeswehr erinnere, da gibt es keinen, der nur auf Teufel komm raus mehr haben will, sondern es wird da schon sehr sorgfältig geschaut, was sind die Begründungen. Das muss ja auch in Papieren niedergelegt werden, auch wenn sie nicht offengelegt werden, aber sie müssen das ja auch rechtfertigen gegenüber dem Bundesrechnungshof, der darf natürlich auch geheime Unterlagen einsehen. Sie müssen das rechtfertigen gegenüber den Kollegen im Finanzministerium, dass sie das brauchen. Das ist nicht so, dass man sagt, ich brauche jetzt einen Panzer und ich schaue mal raus, welche Panzer auf dem Markt sind und dann kaufe ich einen. So einfach ist das nicht.
Okay. Dann belassen wir es dabei. Herr Bühler, wir haben uns schon ziemlich verplauscht, auch heute wieder. Eigentlich ist die Zeit schon rum, aber wir schieben schon einen kleinen Berg von Fragen von Hörer und Hörern von Folge zu Folge vor uns her. Wollen wir uns kurz noch die Zeit nehmen, zumindest ein paar davon zu beantworten?
Ja, gerne.
Können wir machen. Dann kommt die erste von Jan Stresemann aus Lübeck. Er schreibt davon, dass er auf einer Website gesehen hat, dass man gegen eine Geldspende ein paar Wörter, Sprüche, Grüße oder Ähnliches auf Granaten, Artilleriemunition oder Raketen schreiben lassen kann, die ukrainische Armee verwendet. Das wird dann wohl per Foto dokumentiert und dieses Foto geht dann zurück an den Spender. Und nun hat er, wie er schreibt, eine moralische Frage. Zitat: Ich habe grundsätzlich eine gefestigte Moralvorstellung und gewisse Werte, aber in diesem Fall bin ich mir selbst nicht sicher, wie ich das moralisch einordnen soll. Was halten Sie davon? Die Spendensummen beginnen bei $25 und gehen bis $100. Mir ist klar, auch ohne diese Gegenleistung spenden zu können. Zitat Ende.
Also es gibt diese Plattformen, die Spendengelder für militärische Einheiten der Ukraine erbitten. Und das sind nicht nur Ukrainer, die das machen, sondern es ist international so, dass der eine oder andere diese Aufgabe übernommen hat. Also zur Seriosität dieser Plattformen, da kann ich wirklich nichts sagen. Sie versuchen damit militärische Ausrüstung und Munition zu kaufen für die Ukraine. Ich meine, dass das eine Aufgabe ist, die Ukraine selbst lösen muss und die Staaten, die Ukrainer dort unterstützen. Also das Gewaltmonopol liegt nun mal bei den Staaten und militärische Ausrüstung und Munition zu beschaffen ist nicht Sache von irgendwelchen Privatleuten. Hier gibt es andere Möglichkeiten im Bereich der humanitären Hilfe. Und was diese Grüße angeht, wissen Sie, da habe ich auch eine klare Meinung. Man sollte die Zeit anders nutzen bei den ukrainischen Truppenteilen. Das ist mir zu kindisch, solche Grüße da auf Artilleriegranaten drauf zu schreiben. Da kann ich nur abraten.
Die nächste Frage von Konrad Sternberg. Zitat: Herr Bühler hat gesagt, dass die Eiskander Marschflugkörper sehr schwer abzufangen seien. Könnte er bitte mal erläutern, wie diese Waffe technisch funktioniert? Womit wird die Waffe abgeschossen? Vor allen Dingen, wie und mit welcher Gegenwaffe kann man diese Dinger bekämpfen? Warum ist das so schwierig? Ähnliches höre ich auch von anderen Flugkörpern. CH, irgendwas und so weiter. Hier sagte Herr Bühler mal in einem Podcast, dass fast gar keine bisher abgeschossen wurde. Zitat Ende. Dieses irgendwas könnte zum Beispiel 22, 32 sein. Aber schauen wir mal, vielleicht zunächst mal zu den Eiskander, Herr Bühler. Es gibt ja Sonne und Sonne, also Raketen und Marschflugkörper. Vielleicht können wir das zunächst mal klären.
Also unter dem Namen Eiskander verstehen wir eine ballistische Rakete auf der einen Seite oder auch einen Marschflugkörper. Beide heißen Eiskander, M und K. Sie werden beide von der gleichen mobilen Abschussbasis abgefeuert, also bodengestützt. Das ist eine Rakete, wenn ich jetzt auf die Rakete komme, die hat 500 plus Kilometer Reichweite, wahrscheinlich deutlich darüber, eine hohe Geschwindigkeit, 6- bis 7-fache Schallgeschwindigkeiten. Sie wird auf relativ kurzen Distanzen eingesetzt, also von der Krim aus, von Kursk aus, also von der Region Kursk, von der Region Belgorod aus. Und diese hohe Geschwindigkeit auf der einen Seite und die kurze Entfernung auf der anderen Seite ergibt eine extrem geringe Reaktionszeit. Und vielleicht das Entscheidende ist dann auch die Flugbahn. Diese ballistischen Raketen haben keine parabelförmige Flugbahn, sondern sie können eine relativ flache Flugbahn einnehmen. Und sie können vor allen Dingen auch in der Endphase manövrieren und Bedrohungen ausweichen. Dazu kommt, dass sie eine sehr geringe Radarsignatur haben. Die ist so klein, dass man es schwer erkennen kann. Die Rakete hat Täuschkörper, die sie ausstoßen kann, also heiße Metallstreifen, sodass infrarotgelenkte Raketen dort abgelenkt werden. Naja, und letztlich kann die Eiskander, aber das hat mit Ihrer Frage nichts zu tun, das gehört allgemein zur Beschreibung dazu, auch nuklear und konventionell bestückt werden. Und das ist genau die Rakete, die in Kaliningrad im Raum St. Petersburg und auch in Belarus stationiert ist. Also mit diesen Raketen kann NATO-Territorium erreicht werden. Und deshalb bin ich auch dankbar für diese Frage. Was den KH-32 angeht, das ist ein Seezielflugkörper, der konzipiert worden ist für große Schiffe, für Zerstörung von Flugzeugträgern beispielsweise im Kalten Krieg. Von denen sind in der Tat nur wenig bekämpft worden und das erst seit Mitte letzten Jahres. Die Ursache liegt wohl auch hier im Bereich der Flugbahn. Sie werden aus großer Höhe von den strategischen Bombern abgesetzt. Sie erreichen mehrfache Schallgeschwindigkeit und haben einen verhältnismäßig steilen Sturzflug dann im Endanflug. Also was man eigentlich braucht, um ein Schiff auch bekämpfen zu können. Und wenn Sie das jetzt übertragen auf den Landeinsatz, so wie es die Russen das einsetzen, dann ist dieses Ding nicht nur notorisch ungenau, jedenfalls die CH-22, sondern kann eben auch aufgrund des Flugprofils nur schwer bekämpft werden.
Okay, bei den, kurze Nachfrage, Herr Bühler, bei den Iskander-Waffen, da hatten Sie jetzt im Prinzip über Raketen gesprochen. Wie sieht es mit den Marschflugkörpern aus?
Ja, die Marschflugkörper Iskander, die fliegen ja tief in Bodennähe. Sie fliegen relativ langsam im Vergleich zu der Rakete mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit und können deshalb besser bekämpft werden.
Okay. Dann haben wir zumindest diese beiden Hörerfragen beantwortet. Wir sind fast am Ende. Kurz noch ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Sehr interessante Geschichte, die die Kollegen aus unserem Hause produziert haben.
Man hatte überhaupt keine Freiheiten mehr. Überall waren Zäune.
Die innerdeutsche Grenze. Jeder denkt an Berlin, die Mauer. Aber die Grenze zwischen Ost und West war ein 1400 Kilometer langes Sperrgebiet. Das Dorf Wendehausen lag genau an der Grenze, im Sperrgebiet.
Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Oma und mein Opa damals nicht hier oben auf der anderen Seite in den Wald rein durften, weil sie da sehr viel geschossen haben.
In diesem Podcast geht es um das Leben an der Grenze. Geschichten von Heimat, Vertreibung, Flucht und zerstörten Existenzen waren in der DDR, ganz besonders aber im Sperrgebiet, Alltag.
Das war eigentlich ein gebrochener Mann und er hat sich dann selbst aufs Leben genommen.
Was hat die Grenze mit den Menschen gemacht? Und vor allem, welche Schlüsse ziehen wir aus unserer deutschen Geschichte?
Du hast ja mir deinen Dienst gemacht. Und es war eben so.
Grenzerfahrung Wendehausen. Heimat im Todesstreifen. 4 Folgen, ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und damit sind wir nun tatsächlich durch für heute. Vielen Dank für Ihre vielen Mails mit Fragen, Anmerkungen, Geschichten, Lob, Kritik. Lesen wir alles sehr interessiert. Wenn Sie derlei Dinge auf dem Herzen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, auch in der nächsten Woche treffen wir uns hier im Podcast, dann allerdings nicht am Mittwoch, sondern am Dienstag. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.